NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Oktober 1967. Der Todestag von Ernesto Che Guevara.
Eine Zeit lang trugen Tausende auf dem Kopf seine kleine Mütze. Und Abertausende vor sich her seine Abbildungen.
Das war 1968, auf dem Höhepunkt der Studentenunruhen in Berlin, Paris, Tokio und anderswo.
Ich erinnere mich sehr genau daran, dass wir damals auf Demonstrationen zum Teil, so ähnlich wie man Ho Chi Minh es skandierte, auch Che lebt skandiert hat.
Wolfgang Kraushaar, Historiker.
Das waren richtige Manifestationen auf der Straße, mit denen man sagen wollte, dieser Mann darf einfach nicht gestorben sein. Ja? Der ist einfach zu wichtig.
Die außerparlamentarische Opposition trauerte damals um einen der Helden der kubanischen Revolution. Kommandante Che Guevara, erschossen heute vor 50 Jahren. In La Higuera, einem winzigen Dorf in der bolivianischen Sierra, auf Anordnung des bolivianischen Präsidenten Barrientos.
Unwirklich scheinen jene Züge quer durch die City jetzt fast wie das Land und die Klasse, in die er geboren war.
Hans Magnus Enzensberger.
Fern der Schlachthöfe und der Baracken und der Bordelle bröckelte die Villa des Vaters am Fluss. Das Geld war verdunstet. Doch der Swimmingpool wurde gehalten.
Ernesto Guevara de la Serna wird am 14. Juni 1928 in Argentinien geboren. Der Vater ein glückloser Unternehmer, ohne Berufsausbildung, Typ Abenteurer. Die Mutter sehr belesen, feministisch orientiert, sehr eigenwillig, fast rebellisch. Beide kommen aus wohlhabenden, machtbewussten Familien, leben aber wie die Bohemians, unangepasst, politisch links. Geld ist immer knapp. Ernestito ist Liebling und Sorgenkind der Mutter. Seit seinem zweiten Lebensjahr leidet der Erstgeborene an schwerem Asthma.
Ein scheues Kind, allergisch, oft dem Ersticken nah, kämpfte mit seinem Körper. Wurde, was immer das sein mag, ein Mann. Unter dem Kopfkissen lag Jules Verne.
Nach dem Abitur entdeckt der abenteuerlustige Ernesto eine neue Leidenschaft: das Reisen. Als Student ist er ständig unterwegs, unterbricht nach 3 Jahren sogar sein Medizinstudium und macht mit seinem Freund Alberto Granado eine mehrmonatige Motorradtour durch Lateinamerika.
Sein erster Angriff, seine erste Flucht in die Wirklichkeit, traurige Tropen. Doch die Aussätzigen unter der morschen Veranda am Amazonas verstanden nicht, was er sagte, und starben weiter. Dann erst fand er den Feind, der ihm treu bis ans Ende blieb, und den Feind des Feindes.
Nach der Facharztausbildung zum Allergologen bricht Guevara erneut zu einer langen Reise gen Norden auf. Als er sich 1953 von seinen Eltern verabschiedet, da weiß er bereits, dass ein bürgerliches Leben als Arzt für ihn nicht in Frage kommt. Sein Vater erinnert sich.
Ich lief noch einige Meter hinter dem Zug her und hörte, wie er schrie, während er einen Beutel über seinem geschorenen Kopf schwang: Hier fährt ein Soldat Amerikas ab.
Noch reist der junge Arzt unbewaffnet und noch weiß er nicht genau, wo und wann er kämpfen wird. Aber er ist nach der Lektüre von Marx und Lenin fest davon überzeugt, dass die kapitalistische Wirtschaftsordnung verändert werden muss. Soziale Gerechtigkeit und Gleichheit sollen das Leitziel sozialistischer Weltpolitik sein. An die Mutter schreibt Guevara 1954:
Ich habe vollkommenes Vertrauen in den finalen Triumph dessen, woran ich glaube.
Da ist er in Guatemala und erlebt aus nächster Nähe den von den Amerikanern inszenierten Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Arbenz. Als Unterstützer einer kommunistischen Gruppierung, in der seine Freundin und spätere Frau Hilda mitarbeitet, entgeht er knapp der Verhaftung. Er flieht nach Mexiko und trifft dort die Brüder Fidel und Raúl Castro.
Er wusste von unserem Kampf in Kuba. Er wusste, wie wir denken.
Fidel Castro.
Er wusste, dass wir zu einer Revolution der nationalen Befreiung aufbrachen, einer antiimperialistischen Revolution. Es gab noch keine Anzeichen, dass es eine sozialistische Revolution werden würde. Aber das war für ihn kein Hindernis, sich an Ort und Stelle mit uns zu verbinden.
Aus Ernesto Guevara de la Serna wird der Guerillero Che. Er erhält diesen Spitznamen von den Compañeros, weil er fast jeden Satz mit Che beendet. Eine nichtssagende Interjektion im Argentinischen, die mit »Verstehst du, gell?« oder einfach nur mit »He« übersetzt werden könnte. Che ist ein vorbildlicher Kämpfer, der an den schwierigsten und gefährlichsten Aktionen freiwillig teilnimmt. Mit der Eroberung der Stadt Santa Clara schreibt Kommandante Che 1958 kubanische Geschichte.
Diese berühmte Schlacht von Santa Clara, die eigentlich den Weg nach Havanna überhaupt erst freigemacht hat, das war sein großer militärischer Erfolg.
Wolfgang Kraushaar, Historiker.
Aber was er anschließend, nachdem die Macht erobert worden war, nachdem das Batista-Regime besiegt worden war, was er dann gemacht hat, als Chef der kubanischen Nationalbank, als Minister, das ist wirklich etwas gewesen, was diesem Staat und diesem revolutionären Projekt nicht wirklich gut getan hat.
Ich opino que puede llegarse a eso, pero será en todo caso la última etapa. Los colonialistas saben que.
Doch zuerst setzte Che Guevara 1959 eine Bodenreform durch, die etwa 1 Million Kubanern eine menschenwürdige Existenz sicherte. Im Laufe weniger Monate wurden rund 10.000 Großgrundbesitzer enteignet, darunter auch die Familie Castro. Zudem wurden fast alle auf der Insel ansässigen ausländischen Konzerne verstaatlicht.
Doch die Ökonomie hörte seinen Reden nicht zu. Es fehlten immer Spaghetti, auch war keine Zahncreme mehr da. Die Banknoten, die er unterschrieb, galten nichts. Der Zucker klebte am Hemd. Maschinen mit harter Währung bezahlt, verrotteten an den Kais.
Zur Gewissheit aber wurde sehr schnell, dass der Kommandant von einem neuen Menschen träumte. Dem perfekten Revolutionär. Anspruchslos, immer bereit, unbezahlte Mehrarbeit zu leisten. Ob bei der Zuckerrohrernte oder in der Fabrik. Solidarisch auf jeden Fall mit Kollektiv und Staat bis zur Selbstaufgabe. Er kam mir damals vor wie ein Ordensgeistlicher und nicht wie ein versierter Ökonom, sagt der französische Philosoph Régis Debray, in den frühen 1960er Jahren ein Berater Fidel Castros.
Er hatte gedacht, dass er nicht als Zugkraft von Konsumgütern und so weiter setzen dürfe, sondern stattdessen appellieren müsse, wenn man so will, an das revolutionäre Über-Ich auch der Kubaner selber. Und dafür waren sie offenbar viel zu wenig empfänglich. Deshalb war er im Grunde genommen in dieser Hinsicht politisch nach der Machtergreifung eigentlich gescheitert.
Che Guevara, ein idealistischer, naiver Träumer. Juan Martin Guevara, der jüngste Bruder Ches, widerspricht vehement.
Er war nicht naiv. Der neue Mensch war eine Hoffnung, eine Idee, ein Versprechen für die Zukunft. Es ging um die Notwendigkeit, das materialistische Denken zu minimieren und humanes Denken zu fördern. Deshalb auch seine Strenge, wenn es um Korruption ging. Das kapitalistische Denken war tief verwurzelt in den Köpfen. Es ging ihm um mehr Humanismus in der Gesellschaft, in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Bei seinen vielen Auslandsreisen warb er um Vertrauen für das kubanische Modell. Hans-Magnus Enzensberger dichtet Jahre später ironisch:
Kratzfüße in Moskau, neue Kredite. Das Volk stand Schlange, war unzuverlässig, riss hungrige Witze. Überall Spitzel, Intrigen, die er niemals begriff. Ein ewiger Ausländer.
Außerhalb Kubas begeistert Guevara in vielen Ländern vor allem die linksintellektuelle Jugend. Vielleicht auch deshalb, weil der französische Philosoph Jean-Paul Sartre ihn nach einem Kuba-Besuch als vollkommensten Menschen seiner Zeit bezeichnet hatte. Der Schweizer Soziologe John Ziegler, seit vielen Jahren Mitglied im Beirat der UN-Menschenrechtskommission, lernte Che 1964 in Genf kennen. Der nahm damals als Agrar- und Industrieminister Kubas an einer internationalen Zuckerkonferenz teil. 12 Tage lang war der Student Ziegler Chauffeur von Guevara und sofort fasziniert von der Persönlichkeit des Kommandante.
Am letzten Abend habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen. Der Che hat mich ans Fenster gerufen, es war ein Hotel über der Stadt in Grand Saconin auf einem Hügel. Da waren alle diese Lichtreklamen der Banken, der Juweliere und so weiter, auch in der Genfer Bucht drauf. Siehst du diese Stadt? Da ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Und hat sich abgewandt.
Guevara war herrisch, ungeduldig, oft beißend ironisch, bisweilen arrogant.
Der Menschenfreund schrie nach dem Hass, der den Menschen in eine gewaltsame, effektive, kalte Tötungsmaschine verwandeln soll.
Aber er war auch warmherzig und sogar romantisch.
Eigentlich eine Mimose. Am liebsten las er Gedichte. Baudelaire kannte er auswendig. Ein zarter Versager. Fraß für Geheimdienste.
Regis Dupré, der für Guevara das Kampfgebiet in Bolivien aussuchte und Gast im Camp von Yanca-Huasu war, stand dem Kommandanten nicht sehr nahe. Aber das sei normal gewesen, denn der Che hätte sich allen Menschen gegenüber relativ distanziert verhalten. Er sei ein total anderer Typ als Fidel Castro gewesen.
Le Che n'avait pas bon caractère, en ce sens qu'il n'avait pas comme Fidel le don de communication.
Er hatte nicht, wie Fidel, die Gabe der Kommunikation, die Gabe der Empathie. Er war introvertiert, reserviert und hatte gelernt, sich zu beherrschen, sich zusammenzureißen, wohl auch wegen seines Asthmas. Er hatte die Haltung, sich aufzuopfern, nicht nur für seine eigenen Interessen. Es ging ihm immer auch um die anderen. Er war ein harter Mann, hart mit sich selbst und mit den anderen. Er war ein autoritärer Mensch, für den die Revolution ein autoritäres System war. Er war kein bisschen liberal, anarchistisch oder ein Peace-and-Love-Anhänger.
Donc, il n'est pas du tout libertaire, anarchiste, peace and love.
So floh er zu den Waffen und blieb dort, wo alles klar war. Und deutlich. Feind, Feind. Und Verrat, Verrat. Im Dschungel.
Im Geheimen laufen Vorbereitungen für die Bolivien-Mission. Dort soll laut Guevaras Fokustheorie ein neuer revolutionärer Brandherd entstehen. Mit falscher Identität, getarnt als Wirtschaftsfachmann aus Uruguay, reist Guevara im November 1966 in La Paz ein.
Rundlich, bartlos, die Schläfen grau, dicke Brillengläser, wie ein Vertreter im Duffelcoat. Derart vermummt ging er an seine letzte Arbeit.
Die Guerilla von Guevara, kaum mehr als 2 Dutzend erprobte Kämpfer, verzeichnet im Laufe der kommenden Monate kleine militärische Erfolge. Aber es gelingt nicht, die bäuerliche Bevölkerung zu mobilisieren.
Das Schweigen der Indios war absolut, als kämen wir aus einer anderen Welt. Insekten, Klingpflanzen, Unterholz. Die Bauern wie Steine. Koliken, Hustenanfälle, Ödeme, Überdosen von Cortison, Adrenalin, keuchend die letzte Spritze. Ave Maria Purissima.
Am 8. Oktober 1967 wird Che in der Schlucht von El Yuro bei La Higuera nach einem Gefecht gestellt. Hauptmann Gary Prado erinnert sich.
Und Che sagte zu mir: Keine Sorge, Kapitän, es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Das waren seine Worte. Er war ohne Zweifel in diesem Moment niedergeschlagen. Damit war nun wirklich alles vorbei, seine Träume beendet. Wie immer Sie das nennen wollen, er war am Ende.
Am Tag darauf wird Guevara in der Schule von La Higuera erschossen. Die Leiche wird in die nahegelegene Provinzstadt Valle Grande geflogen und dort 3 Tage lang aufgebahrt.
Ein mystisches Abenteuer. Und eine Passion, die unwiderstehlich an das Bild Christi erinnert. Das schrieben die Anhänger. Er, les honneurs, comme un merde. Es ist nicht lange her und vergessen. Nur die Historiker nisten sich ein wie die Motten ins Tuch seiner Uniform.
Seien wir realistisch. Versuchen wir das Unmögliche.
Ist das die Botschaft, die der heroisch gescheiterte Revolutionär den Nachgeborenen hinterlassen hat?
Das Vermächtnis des Che ist die absolute Solidarität. Sein Beispiel wirkt nach und zeigt, dass Menschen, die die Solidarität bis zur Selbstaufgabe durchsetzen, die Welt verändern. Die Welt verändern.
Im Zeitzeichen erinnerte Ursula Voss an Ernesto Che Guevara, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.